Friedrich Smetanas sinfonische Dichtung Vischerath gibt's zu hören. Das G-Dur-Violinkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Geiger Leonidas Kavakos und nach der Pause Antonín Dvořáks 9. Sinfonie aus der Neuen Welt. Morgen Abend ab 20 Uhr live aus der Elbphilharmonie hier bei uns auf NDR Kultur. Und jetzt gleich im Anschluss kommt am Abend vorgelesen und ab 23 Uhr gibt es einen Jazz-Talk zu den neuesten Entwicklungen der NDR Big Band in unserer Reihe Play Jazz. Und wir sagen jetzt Tschüss für heute, danke fürs Zuhören. Ich bin Stefan Sturm und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman »Unwiederbringlich« von Theodor Fontane, heute den 17. von 22 Abschnitten. Schauplatz des Buches ist in diesem Leseabschnitt noch immer Schloss Frederiksborg, wo Graf Holck im Gefolge der dänischen Prinzessin Maria Eleonore die letzten Wochen des Jahres 1859 verbringt. Auch der König ist nach Frederiksborg gekommen, zum Kummer der Prinzessin, die schon auf die bloße Nachricht von des Königs bevorstehender Ankunft hin erkrankt. Holck verbringt die Tage meist mit dem Freiherrn von Penz, dem Pastor Schlepegrill und dessen Frau, sowie den Hofdamen Gräfin Schimmelmann und Fräulein von Rosenberg, welch letztere eine starke Anziehung auf Holck ausübt. Nun trifft man sich zum abendlichen Essen bei Ebba von Rosenberg, in deren Räumen vielleicht allzu hell und heiß der Ofen brennt, der starken winterlichen Kälte wegen, und das Tischgespräch dreht sich um Island und die alte eddische Überlieferung. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Das isländische Gespräch setzte sich noch eine Weile fort, und der anfangs immer nur verlegen dreinschauende Schlepegrell hatte schließlich seine Freude daran, Holks unausgesetzt auf das höhere gerichtete Fragen von Bi geschickt umgangen zu sehen. Ebba, von Zeit zu Zeit hinzutretend, lachte, wenn sie das Gespräch immer noch auf dem alten Flecke fand und wandte sich dann rasch wieder den Spieltischen zu, wo sie mal zu Nutz und Frommen der Frau Pastorin und dann wieder für die Schimmelmann die Strohmann-Karten aufnahm und auf den Tisch legte, bis der beständig im Verlust stehende Penz dagegen protestierte. Nichts war Ebba willkommener, und ihre Spieltischgastrolle wieder aufgebend, machte sie sich bei dem Kamin zu schaffen und schüttete Kohlen und Wacholderzweige auf das verlöschende Feuer, freilich immer nur wenig, weil die vielen Lichter, die brannten, ohnehin dafür sorgten, dass von der draußen herrschenden Kälte nichts fühlbar wurde. Zudem hatte der den Tag über herrschende Frost seit den ersten Flocken, die fielen, erheblich nachgelassen. Und nur der Wind war stärker geworden, was man wahrnehmen konnte, wenn die lächelnd und gewandt die Bedienung machende Karin mit dem einen oder anderen Tablett in die Tür trat. Nun aber war es 10, das Spiel beendet, und während man, um Platz zu schaffen, die Spieltische beiseite schob, wurde der nur an 3 Seiten gedeckte Esstisch, weil niemand das Kaminfeuer im Rücken haben wollte, quer durch das Zimmer gestellt. Die Schimmelmann hatte den Ehrenplatz in der Mitte der Tafel, Holck und Penz neben ihr, dann kamen nach rechts und links hin die 4 anderen Herren, während die Pastorin und Ebba an den 2 Schmalseiten saßen, um von hier aus den Tisch am besten überblicken und, wenn's Not tat, wirtschaftlich eingreifen zu können. Und war schon vorher die Stimmung eine gute gewesen, so wuchs sie jetzt noch, wozu Dr. B. durch seine nach den verschiedensten Seiten hingelegenen Tafelvorzüge das meiste beitrug. Er war nämlich nicht bloß Geschichtenerzähler und Tustausbringer, sondern vor allem auch ausgesprochener Lachvirtuose, was ihn in den Stand setzte, nicht bloß seine eigenen, sondern auch andere Leute Anekdoten mit wahren Lachsalven unkritischen Beifalls zu begleiten und dadurch alle mit fortzureißen. Auch solche, die gar nicht wussten, um was sich's eigentlich handelte. Selbst die Schimmelmann hatte zur Genugtuung aller ihre ganz unvergessbare Freude daran. was übrigens nicht ausschloss, dass nach ihrem Rückzuge, der jedes Mal um 11 Uhr erfolgte, die Heiterkeit der Tafel eine noch erhebliche Steigerung erfuhr. Zu dieser Steigerung wirkte freilich auch noch ein anderes mit, und dieses andere war der schwedische Punsch, der nicht regelmäßig, aber heute wenigstens in einer großen silbernen Buhle aufgetragen wurde. Jeder war seines Lobes voll, am meisten Bi, der denn auch beim 5. Glase, bei dem er verhältnismäßig rasch angelangt war, sich erhob, um unter gnädiger Erlaubnis der Damen einen Toast auszubringen. Ja, einen Toast, meine Damen. Aber wem soll er gelten? Natürlich unserer liebenswürdigen Wirtin, in der unser schwedisches Brudervolk, wie wir, ein Meervolk, ein Volk der See, sozusagen seinen höchsten Ausdruck findet. Aus dem Meere, wie wir alle wissen, ist die Schönheit geboren. Aber aus dem Nordmeer auch der nordische Mut, der schwedische Mut. Ich war nicht Zeuge von dem, was dieser Nachmittag von einem solchen echten Nordlandsmut gesehen hat, aber ich habe davon gehört. Und am Rande des Todes hinzuschweben, ein Fehltritt und die Tiefe hat uns für immer, das ist des Lebens höchster Reiz. Und dies Leben ist ein Nordlandsleben. Wo das Eis beginnt, da hat das Herz seine höchste Flamme. Hoch Nordland und hoch seine schöne, seine mutige Tochter. Alle Gläser klangen zusammen und die Eskapade nach dem Arresee, wie sie schon mehrfach an diesem Tage der Gegenstand scherzhafter Bemerkungen gewesen war, wurde es aufs Neue. Penz, der weder Holk noch Ebba traute, gefiel sich in Fortsetzung seiner Spöttereien und malte mit Behagen aus, was aus beiden geworden wäre, wenn sich eine Eisscholle mit einem Tannenbaum darauf unter ihnen losgelöst und sie aufs hohe Meer hinausgetragen hätte. Vielleicht wären sie dann in Thule gelandet, oder vielleicht auch nicht, und hätten auf ihrer Scholle nichts gehabt als den kleinen Weihnachtsbaum ohne Nuss und Marzipan. Und Holk hätte sich dann getötet und sein Herzblut angeboten unter Anklängen an den unvermeidlichen Pelikan. In alten Zeiten wären solche Dinge vorgekommen. In alten Zeiten, lachte Ebba. Ja, was in alten Zeiten nicht alles vorgekommen. Ich habe nicht die Prätension, mich auf Geschichte hinauszuspielen. Das überlasse ich anderen. Und auf alte Geschichte nun schon gewiss nicht. Aber man braucht nur ein bisschen Trojanischen Krieg zu kennen, um vor den alten Zeiten und ihrem Mut einen sehr bedeutenden Respekt zu haben. Einen noch bedeutenderen als vor dem skandinavischen Mut, von dem Dr. B. so schön und in für mich persönlich so schmeichelhafter Weise gesprochen hat. Westergaard und Lundby versicherten ad tempo, dass sich die Zeiten in dem wichtigsten Punkte, nämlich in dem Heldenmute der Leidenschaft, immer gleich blieben und dass sie sich für ihre Person dafür verbürgen wollten, die Liebe schaffe noch dieselben Wunder wie früher. Alles teilte sich sofort in zwei Lager, in solche, die derselben Meinung waren, unter diesen strahlenden Gesichts die kleine Frau Pastorin und in solche, die rundheraus verneinten. An der Spitze dieser stand natürlich Ebba. Dieselben Wunder, wiederholte sie, das ist unmöglich. Denn diese Wunder sind Produkte dessen, was der Welt verloren gegangen ist. Produkte großer, erhabener Rücksichtslosigkeiten. Ich wähle dies Wort, weil ich das Wort Leidenschaft, das freilich von anderer Seite schon gefallen ist, gern vermeiden möchte. Von Rücksichtslosigkeiten aber lässt sich sprechen. Ja, man braucht nicht einmal rot dabei zu werden. Und nun frage ich Sie und die Herren Capitanos an der Spitze, wer unter Ihnen hat Lust, um Helenas Willen einen trojanischen Krieg anzuzetteln? Wer tötet um Klytämnestras Willen Agamemnon? Wir, wir! Und Penz, eine vierzinkige Gabel zückend, setzte sogar hinzu, ich bin Ägist. Alles lachte. Ebba ihrerseits aber fuhr in immer wachsendem Übermute fort. Nein, meine Herren, es bleibt dabei, die Rücksichtslosigkeiten sind aus der Welt gegangen. Allerdings, so viel ist einzuräumen, und es steht bei Ihnen, dies gegen mich auszunutzen. Allerdings finden sich auch im Altertum vereinzelte Anfälle von Schwäche. So entsinne ich mich vor grauen Jahren. denn ich war noch im Flügelkleide, die Racinesche Phaedra gesehen zu haben mit der berühmten Rachel in der Titelrolle. Sie kam von Petersburg und nahm unser armes Stockholm nur so nebenher mit. Nun denn, besagte Phaedra liebt ihren Stiefsohn, also sozusagen einen ganz fremden Menschen, der gar kein Recht hat, die Blutsfrage zu betonen. Und dieser Stiefsohn verweigert sein Ja, lehnt die Liebe einer schönen Königin ab. Vielleicht der erste Dekadenzfall, erstes Vorspuken des schwächlich Modernen. Oh, nicht doch, versicherte Lundby, nicht des Modernen. Das Moderne verurteilt solche Schwäche von Grund aus. Und Penz seinerseits setzte hinzu, schade, dass wir keine Phaedra zur Hand haben, um die Streitfrage sofort zum Austrag zu bringen. Man müsste denn vielleicht von Skotsborg her, aber er unterbrach sich hier, weil er inmitten seiner Rede wahrnahm, dass ihn die beiden Offiziere scharf fixierten, um ihn wissen zu lassen, dass er in ihrer Gegenwart den Namen Dardanna, der ihm schon auf der Zunge schwebte, nicht spöttisch ins Gespräch ziehen dürfe. Gleich danach wurde die Tafel aufgehoben und alles rüstete sich zum Aufbruch, wobei sich Holk als einziger Mitbewohner des Ebba-Turmes wie halb verpflichtet fühlte, die Gäste bis an das als Garderobe dienende Flurzimmer Karins zu begleiten. Hier blieb er auch, bis alle sich entfernt hatten. Dann aber gab er Karin die Hand, schlug vor, Fenster und Tür zu öffnen, da sie es mit dem Ofen zu gut gemeint habe, und stieg rasch wieder die Treppe hinauf. Oben in der offenen Tür stand Ebba. Die Lichter brannten noch auf dem Tisch. Und es mochte Holger, als er sie so sah, zweifelhaft sein, ob sie vom Treppengeländer her nur auf das Abschiednehmen unten oder aber auf seine Rückkehr gewartet hatte. »Gute Nacht«, sagte sie und schien sich unter einer scherzhaft feierlichen Verbeugung von der Schwelle her in ihr Zimmer zurückziehen zu wollen. Aber Holger ergriff ihre Hand und sagte, »Nein, Ebba, nicht so. Sie müssen mich hören.« Und mit eintretend sah sie verwirrt und leidenschaftlich an. Sie aber entwand sich ihm leicht und anknüpfend an das vor wenig Minuten erst geführte Gespräch sagte sie, »Nun, Holk, in welcher Rolle? Paris oder Ägist? Sie haben gehört, dass sich Penz dazu gemeldet.« Und dabei lachte sie. Diese Heiterkeit aber steigerte nur seine Verwirrung, an der sie sich eine Weile weidete, bis sie zuletzt halb mitleidig bemerkte, »Holk, Sie sind doch beinahe Deutscher als Deutsch. Es dauerte 10 Jahre vor Troja. Das scheint Ihr Ideal.« Eine Stunde war vergangen, als es klopfte. Holk fuhr zusammen, Ebba aber ihrer ganzen Natur nach vor dem Lächerlichen eines ängstlichen Versteckspiels mehr als vor einer Entdeckung erschreckend, schritt rasch auf die Tür zu und öffnete. Karin stand da. »Was bringst du, Karin?« »Nichts Gutes. In meiner Stube qualmt es. Und ein wahres Glück, dass ein Stück Ruß den Rauchfang herunterkam und mich geweckt hat. Ich habe Tür und Fenster aufgerissen und Zug gemacht, aber es hilft nicht. Es ist, als ob es aus Wand und Dielen käme.« »Was wird es sein?« sagte Ebba, die zunächst nur annahm, es sei Neugier, was Karin heraufgeführt habe. »Der Wind drückt auf den Schornstein. Ich werde nachsehen. Will aber erst ein Tuch umnehmen und Licht machen. Du hast dich ja so im Dunkeln heraufgetappt.« Und damit trat sie wieder zurück und ließ die Tür ins Schloss fallen. Aber keine halbe Minute, so war sie wieder da, ein Licht in der Hand, und leuchtete voran, während Karin folgte. Dieser hatte nicht zu viel gesagt. Qualm und Rauch erfüllten schon das Treppenhaus. Und ehe beide noch halb hinab waren, ward ihnen das Atmen schon fast unmöglich. »Rasch durch«, sagte Karin und stürzte sich über den Flur fort, aus dessen Dielen schon kleine Flammen aufschlugen, auf den glücklicherweise nicht verschlossenen Türeingang zu. Und gleich danach klang es »Feuer« über den Schlosshof hin. Ebba wollte nach und wie Karin ihr Heil in der Flucht suchen, aber im nächsten Augenblick gedachte sie Holks, und schnell entschlossen, ihn nicht im Stich zu lassen, eilte sie wieder treppauf und in ihr Zimmer zurück, umsonst. Er war nicht mehr da. »Der Tor, er will meinen Ruf retten oder vielleicht auch seinen und bringt sich um und mich mit.« Und während sie so sprach, stieg sie raschen Trittes die zweite Treppe hinauf, um ihn in seinem eigenen Zimmer aufzusuchen. Da stand er an der Türschwelle. Vom Hofe her hörte man fortgesetzt Karins Feuerruf, in den jetzt auch andere Stimmen einstimmten. »Rasch, Holk, oder wir sind des Todes. Karin hat sich gerettet, versuchen wir es auch.« Und ohne ein Ja oder Nein abzuwarten, fasste sie seinen Arm und riss ihn mit sich fort, die beiden Treppen wieder hinunter. Aber so schnell dies alles ging, das Unheil unten war noch schneller gegangen, und was vor einer Minute oder zwei noch möglich gewesen wäre, war es jetzt nicht mehr. Wir sind verloren, und Ebba schien auf der Treppe zusammenbrechen zu wollen. Aber Holk umfasste die halb bewusstlos gewordene, und mit all der Kraft, wie sie die Verzweiflung gibt, trug er sie jetzt die Wendeltreppe wieder hinauf, von Stockwerk zu Stockwerk, bis er zuletzt mit ihr unter dem von Balken und Latten durchzogenen Turmdache stand. Eine offene Luke gab gerade Licht genug, um sich in dem wirren Durcheinander mühsam zurechtzufinden. Und zwischen dem Gebälk hin auf die Lichtöffnung zusteuernd, trat er jetzt, Ebba nach sich ziehend, ins Freie hinaus. Hier waren sie für den Augenblick gerettet. Und hätte das beinahe senkrecht ansteigende Schlossdach eine nur etwas stärkere Schrägung gehabt, so hätte diese vorläufige Rettung die Rettung überhaupt bedeutet. Aber bei der Steile des Schlossdaches, die keine rechte Bewegung an ihm entlang gestattete, war mit dem allen doch nur wenig gewonnen. Etwa den Blitzableiter abgerechnet, an dem man sich halten, und eine starke Dachrinne, gegen die sie die Füße stemmen konnten. Auch das war ein Glück, dass der Wind, der ging, den Qualm nach der entgegengesetzten Seite trieb. Ja, das alles war ein Glück, aber doch immer nur eine Frist. Was half es ihnen, wenn sie von unten her nicht bemerkt wurden? Oder wenn der Wind herumging und das Dach, an das sie sich jetzt lehnten, in Flammen setzte? »Willst du's wagen?« sagte Holk und wies auf den Blitzableiter, an dem es bei der nötigen Entschlossenheit immer noch möglich gewesen wäre, sich herabzulassen. Aber Ebba, deren Kraft hin war, schüttelte nur den Kopf. »Dann lass uns sehen, dass wir das Dach entlang bis an die nächste Mansarde kommen. Da wollen wir einsteigen.« Und sich vorsichtig zurücklehnend, schoben sie sich an der steilen Schrägung hin, langsam vorwärts, die Füße gegen die Dachrinne gestemmt. Es waren keine 10 Schritte und alles ließ sich gut an. Aber ehe sie noch den halben Weg bis an die Mansarde gemacht hatten, sagte Ebba, es geht nicht. Ich bin gelähmt. Holk wollte rufen und mit einem Tuche wehen, nahm aber bald wahr, dass es nutzlos sein werde. Weil er um Sicherheitswillen in einer zurückgelehnten Stellung, die jedes Gesehenwerden vom Schlosshof ausschloss, verbleiben musste. So stand in aller Hoffnung bei Karin, von der sich annehmen ließ, dass sie nicht bloß persönlich nach ihnen aussehen, sondern auch anderer Blicke nach dem Turmdache hinauflenken würde. Und wirklich, so geschah es und so kam ihnen zuletzt auch die Rettung. Aus ihrer furchtbaren Lage. Schon eine Viertelstunde mochte vergangen sein, als sie wahrnahmen, dass etliche Personen um die Seespitze herumgegangen waren, und fast im selben Augenblick hörten sie auch schon Zurufe von der einen besseren Überblick gewährenden Hilleröder Uferseite her. Zurufe, deren Worte sie freilich nicht verstanden, deren freudiger Ton aber keine Zweifel ließ, dass man nun sicher sei, sie aus der Gefahr befreien zu können. Und nicht lange mehr, so hörten sie hinter sich auch schon ein Schlagen wie von Hämmern und Äxten. Und gleich danach wurden allerlei Köpfe sichtbar, die durch die gewonnene Dachöffnung hin nach ihnen ausschauten. Freilich hatte man die rechte Stelle verfehlt, aber das war leicht ausgeglichen. Und nur eine kleine Weile noch, so streckten sich ihnen starke Arme von innen her entgegen und zogen erst Ebba und dann Holk auf den Schlossboden hinauf, von wo aus man beide, wie im Triumph, erst die Treppen hinunter und dann auf den Schlosshof trug. Der Erste, der ihnen hier entgegentrat, war der König. Erst um Mitternacht, eine Stunde vor Ausbruch des Feuers, von Skotsborg nach Frederiksborg zurückgekehrt, war er doch der gewesen, der allen anderen vorauf die Rettungsarbeiten geleitet und sich an Bergung seiner geliebten Altertumsschätze glücklicher und erfolgreicher als irgend sonst wer beteiligt hatte. Was gerettet worden, war persönlich sein Werk. Die beiden Adjutanten waren ihm zur Seite.
»Sieh da, Holk«, sagte der König, als er des Grafen gewahr wurde. »Und als Ritter seiner Dame. Ich werde drüben in Skotsborg ein Rühmens davon machen.« Und in die leicht hingeworfenen Worte mischte sich, trotz des Ernstes der Situation, ein Anflug von Spott. Westergaard und Lundby mühten sich um Ebba. »Wo ist die Prinzessin?« fragte diese. Auf dem Bahnhofe, war die Antwort. Man will einen Extrazug für Sie einstellen. Der Boden brennt ihr hier unter den Füßen. Es war ein ganz unbeabsichtigtes Wortspiel und niemand nahm es als solches. Nur Eppa, die selbst in diesem Augenblicke noch auf zugespitzte Worte gestellt blieb, hörte heraus, was gar nicht hineingelegt war, und sagte, ja, der Boden unter den Füßen. Die Prinzessin darf es kaum sagen, aber Holk und ich. Eppa, voll Verlangen, den Extrazug mitzubenutzen, wollte nach dem Bahnhof, aber ihr Schwächezustand war doch so groß, dass sowohl Holk wie die beiden jungen Adjutanten in sie drangen, davon Abstand zu nehmen. Sie willigte denn auch ein und ließ sich nach dem vom Feuer verschont gebliebenen linken Flügel des Schlosses hinüberführen. In diesem befand sich die vorläufig als Unterkunftsstätte dienende Schlosskirche, deren Altarlichter brannten, während um den Altar selbst herum die Frauen und Kinder der Beamten und Schlossdienerschaften saßen oder lagerten, die Kinder mit allerlei Gewändern zugedeckt, darunter auch Messgewänder, noch aus der katholischen Zeit her, die man aus der Sakristei herbeigeholt hatte. Für Eppa war nichts mehr da, nur ein paar Kissen fanden sich, um sie wenigstens gegen die bittere Kälte des Fußbodens zu schützen. Aber es war zu wenig, und als Holk in dem kleinen angrenzenden Kastellanshause vergeblich nach etwas Besserem gesucht hatte, schlug er der immer heftiger fröstelnden Eppa vor, den Weg nach dem Bahnhofe hin, von dem man vorher ihrer Erschöpfung halber Abstand genommen hatte, doch lieber wagen zu wollen. Ein alter Schlossdiener war auch bereit, den nächsten Weg zu zeigen, und so brach man denn auf und hörte die Bahnhofsuhr eben 6 schlagen, als man ankam. Die Prinzessin war schon seit länger als einer Stunde fort, und der nächste von Helsingör her erwartete Zug kam erst in 30 Minuten. Auf dem Bahnhofe selbst lief alles durcheinander und das kleine Wartezimmer bot keinen Platz mehr, war vielmehr überfüllt von Hilleröden, Alten und Jungen, die sämtlich nach Kopenhagen hinein wollten, um über alle vorgekommenen Schrecknisse, deren sensationellste glücklicherweise meist erfunden waren, so schnell wie möglich berichten zu können. In dem einen Turme, so hieß es mit aller Bestimmtheit, seien alle verbrannt. 3 Personen vom Hofstaat und außerdem ein Gärtner. Eppa, die sich nur mühsam aufrecht hielt, hörte das alles, und ihre Lage wäre kaum besser gewesen als vorher in der kalten Kirche, wenn nicht einer der Stationsbeamten ein Einsehen gehabt und das für den königlichen Hof bestimmte Separatzimmer für Holk und Eppa geöffnet hätte. Hier war es nicht bloß warm und geräumig, hier fand man auch Penz und Erichsen, die zurückgeblieben waren, um über die Schicksale der verloren Geglaubten an die Prinzessin berichten zu können. So war es von dieser ganz zuletzt noch angeordnet worden, als sie mit der Schimmelmann schon das Coupé bestiegen hatte. Die Begrüßung Holks und Eppas von Seiten der beiden Kammerherren war, da man nicht ohne Sorge gewesen, aufrichtig herzlich. Aber diese Herzlichkeit wurde doch sehr übertroffen, als gleich danach Karin hereinstürzte, die bis dahin zusammengekauert in einer Ecke des daneben befindlichen Wartezimmers gesessen hatte. »Lass doch, Kind«, versuchte Eppa zu scherzen. »Was war es denn groß? Erst etwas zu heiß und dann etwas zu kalt.« Aber Karin, so gerne sie sonst lachte, wollte diesmal von einem Eingehen auf Eppas scherzhaften Ton nichts wissen und hörte nicht auf, unter Schluchzen und Weinen ihrer Herren die Hände zu küssen. Von Pens Seite, wie sich denken lässt, wurden allerlei Fragen gestellt. Aber ehe Holk, an den sie sich vorzugsweise richteten, darauf antworten konnte, hörte man aus der Ferne schon den Pfiff der Lokomotive, ein Zeichen, dass der erwartete Helsingörer Zug herankäme. Noch eine Minute, so hielt er, und trotz dem Wagenmangel war, gelang es doch für Eppa, ein besonderes Coupé zu finden, worin sie gebettet und mit Plaids und Mänteln zugedeckt wurde. Karin setzte sich zu ihr, während die 3 Herren in ein Nachbarcoupé stiegen. Um 8 hielt man auf dem Kopenhagener Bahnhofe, Wagen wurden heranbeordert, und als diese da waren, fuhr Penz mit Eppa und Karin ins Palais der Prinzessin, während sich Erichsen und Holk in ihre Privatwohnungen begaben. Holk klopfte, die schöne Frau Brigitte stand vor ihm und sagte, »Gott sei Dank, Herr Graf, dass Sie wieder da sind.« Aber etwas von Enttäuschung mischte sich doch sichtlich mit ein, was auch kaum anders sein konnte, denn gerüchtweise war gleich nach Eintreffen des Extrazuges von dem schrecklichen Ende des Grafen Holk und des Fräulein von Rosenberg gesprochen worden. Eine Sensationsgeschichte, wie sie sich Mutter und Tochter nicht schöner wünschen konnten. Und nun war der Graf doch am Leben. Und das Fräulein vielleicht auch. Und wohl eigentlich ganz gewiss, es war doch auf nichts Verlass mehr. Und gerade immer das Interessanteste versagte. Brigitte bezwang sich aber und wiederholte, Gott sei Dank, Herr Graf, wie wir in Angst um Sie gewesen sind und um das schöne schwedische Fräulein. Und bei diesen Worten ließ sie kein Auge von Holk, den ihr nach einer bestimmten Seite hin geradezu phänomenal ausgebildetes Ahnungsvermögen ließ sie das gesamte Geschehenes, besonders aber das Intime darin, mit einer Deutlichkeit erkennen, als ob sie dabei gewesen wäre. »Ja, meine schöne Frau Brigitte«, sagte Holk, der entweder wirklich nur heraushörte, was wie Teilnahme klang, oder es heraushören wollte. »Ja, meine schöne Frau Hansen, das waren böse Stunden, wie man sie seinem Todfeinde nicht gönnen mag. Am wenigsten aber sich selber und einer so schönen Dame. Nur ja, wenn Sie wollen, das Fräulein ist aber gar nicht so schön, wie Sie immer annehmen. Und jedenfalls lange nicht so schön wie andere, die ich nicht nennen will. Aber davon sprechen wir ein andermal und entscheiden dann die Frage. Jetzt bin ich todmüde, liebe Frau Hansen, und will den Schlaf nachholen, den ich versäumt habe. Bitte weisen Sie jeden ab, auch Baron Penz, wenn er nachfragt. Aber um 12 bitte ich zu klopfen und dann bald das Frühstück.« Holk schlief fest und erst als er das Klopfen hörte, stand er auf, um in aller Eile seine Morgentoilette zu machen. Er war noch wie unter einem Druck, so dass alles Geschehene halb schemenhaft an ihm vorüberzog. Und erst als er an das Fenster trat und auf die Straße hinunterblickte, kam ihm das Zurückliegende wieder zu klarem Bewusstsein. Und jetzt erschien auch Brigitte mit dem Frühstück und wartete, dass Holger ein Gespräch beginnen solle, zu welchem Zwecke sie das Teegeschirr nicht nur sehr langsam aufbaute, sondern sich, was sie sonst nicht leicht tat, sogar zu direkten Fragen bequemte. Holk aber blieb diesmal unzugänglich, antwortete nur ganz kurz und gab überhaupt durch seine ganze Haltung zu verstehen, dass er es vorziehen würde, allein zu sein. Was alles die schöne Frau Hansen nicht nur aufs Äußerste verwunderte, sondern ihre Gefühle für das schwedische Fräulein, das natürlich daran schuld sein musste, noch tiefer herabstimmte. Nichts davon entging Holk. Weil er aber schon aus Klugheit die schöne Brigitte nicht in schlechte Laune bringen mochte, so bat er sie, seine Zerstreutheit entschuldigen zu wollen und zu bedenken, dass er noch ganz unter dem Eindruck all des Schrecklichen sei, was er erlebt habe. »Ja«, sagte die Hansen, »schrecklich. Es muss wirklich schrecklich gewesen sein. Und dazu die Verantwortung. Und helfen sollen und nicht können. Und so vor aller Augen. Und vielleicht in einem ganz leichten Kleide, wenn es ein Kleid war.« Sie sagte das alles mit dem ernstesten Gesichtsausdruck und in einem so glücklichen Rührtone, dass Holk, als sie das Zimmer verließ, doch wieder in Zweifel war, ob er es durchaus für Bosheit und perfide Komödie halten müsse. Vielleicht mischte sich doch auch was von wirklicher Teilnahme mit ein. Es heißt ja, Personen derart seien immer gutmütig. Gleichviel indes, er war nicht in der Lage, dem nachzuhängen, und kaum, dass er wieder allein war, so war er auch schon wieder unter dem Ansturm all der Bilder und Vorstellungen, die das Erscheinen Brigittens nur unterbrochen hatte. Noch war kein voller Tag um, dass man die Partie nach dem kleinen Gasthaus am Arresee hin unternommen. Und was war seitdem alles geschehen? Erst die Schlittschuhfahrt mit Ebba ganz dicht an dem abgebröckelten und durchlöcherten Eise hin und danach die Heimfahrt und die kleinen Neckereien und dann Ebbas Übermut bei Tisch und dann wie Karin kam und die Flammen aus Wand und Diele schlugen und wie sie zuletzt hinaustraten auf das Schlossdach, unter sich Tod und Verderben. Und wie dieses Hinaustreten ihnen doch die Rettung bedeutet hatte. Ja, die Rettung, sprach er vor sich hin, alles hängt an einem Haar. So war es diesmal und so ist es immer. Was hat uns gerettet, dass wir gleich am ersten Tage an den Teichen und Pavillons vorüber einen Spaziergang bis an die Parkfähre machten und dass an demselben Tage die Sonne schien und dass mein Blick auf das hell erleuchtete Schloss fiel und dass ich, weil alles so hell und klar dalag, in aller Deutlichkeit sehen konnte, wie das Fußende des Turmdaches mit dem Fußende des Schlossdaches zusammenlief. Ja, das hat uns gerettet. Ein Zufall. Wenn es einen Zufall gibt. Aber es gibt keinen Zufall. Es hat so sein sollen. Eine höhere Hand hat es so gefügt. Und daran muss ich mich aufrichten. Und daran habe ich auch eine Anlehne für das, was ich noch vorhabe. Wenn wir in Not und Zweifel gestellt werden, da warten wir auf ein Zeichen, um ihm zu entnehmen, was das Rechte sei. Und solch Zeichen habe ich nun darin, dass eine höhere Hand uns aus der Gefahr hinausführte. Wäre der Weg, den mein Herz all diese Zeit ging, ein falscher gewesen, so hätte mich die Strafe getroffen, mich und Ebba. Und wir wären ohnmächtig zusammengesunken und erstickt und hätten uns nicht in die Luft und Freiheit hinausgerettet. Und Christine selbst, wenn ich ihre letzten Zeilen richtig verstanden habe, Christine selbst hat ein Gefühl davon, dass es so das Beste sei. Die guten Tage sollen nicht vergessen sein, nein, nein. Und eine dankbare Erinnerung soll der Trennung alles Bittere nehmen, aber die Trennung selbst ist nötig. Und ich darf wohl hinzusetzen, ist Pflicht, weil wir uns innerlich fremd geworden sind.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 17. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Es las Gerd Westphal. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
In den letzten 20, 25 Jahren hat sich der Jazz ja enorm globalisiert. Man glaubt gar nicht, wo und von wem alles was für Jazz gemacht wird. Wie aber sieht das bei der NDR Big Band aus? Was gibt's, was gab es für Einflüsse da von außen, von innen, von den neuen Musikern und Chefdirigenten, die im Lauf der Jahre gekommen sind? Wo wird's hingehen in diesem Prozess? Dazu will ich heute mit 2 Musikern der NDR Big Band sprechen. Die sind knapp 40 Jahre und mehr als ein Dutzend Klappen auseinander und spielen trotzdem zusammen. Da hätten wir Julius Gavlik, Tenorsaxophon, Flöte, Klarinette. Der kam vor 3 Jahren im Alter von 23 als jüngstes Mitglied ever zur NDR Big Band. Ingolf Burkhardts Trompete, die hat nur 3 Ventile, die aber funktionieren bestens seit 1989 bei der NDR Big Band. Ingolf ist somit das dienstälteste Mitglied des Ensembles. Willkommen zum Big Band Talk, begrüßt Sie Henry Altmann.